Our next speaker is Dr. Anne Lipp. She is the head of the Scientific Library Services and Information Systems Division within the Deutsche Forschungsgemeinschaft, and the recent initiative launched in May or June last year about digital information has gained some attention, not only in Germany, but also beyond Germany. So we are interested to hear from Anne Lipp about the initiatives and other activities of the DFG.
Thank you very much. Thank you for the invitation. Hello, everybody. I will give my presentation in German, and I apologize for this, but since I feel much more comfortable with German, I choose to leave it with the interpreters to translate or to do a much better job in translating my presentation than I could have done. In meiner Präsentation möchte ich Herr Lossau hauptsächlich auf das Verhältnis zwischen dem Thema der Konferenz e-Library und den Zielen einer Forschungsförderorganisation wie der DFG im Bereich der Informationsinfrastruktur eingehen und werde die Allianzinitiative, die Sie angesprochen haben, implizit berühren, weil das die Themen, die ich hier vorstelle, ausnahmslos alles auch Themen innerhalb der Allianzinitiative sind. So. Ich möchte Ihnen zuerst kurz die Deutsche Forschungsgemeinschaft vorstellen. Im Hauptteil der Präsentation werde ich einige Maßnahmen vorstellen, mit denen eine Forschungsförderorganisation wie die DFG zur Umsetzung der Vision im Bereich der Informationsinfrastruktur beitragen kann. Diese Vision werde ich Ihnen im ersten Teil vorstellen. Und schließlich als Ausblick möchte ich einige zukünftige Handlungsfelder im Bereich der Informationsinfrastruktur benennen, so wie sie sich aus Sicht der DFG darstellen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist die größte Forschungsförderorganisation in Deutschland. Sie fördert Projekte in allen Wissenschaftsgebieten und sie fördert zudem Projekte im Bereich der Forschungsinfrastruktur. Die beiden großen Bereiche der Infrastrukturförderung durch die DFG sind zum einen die Förderung wissenschaftlicher Geräte, insbesondere Forschungsgroßgeräte, und zum anderen die Förderung der wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur. Das ist der Bereich, der heute hier von Interesse ist. Zum Budget für das Jahr 2009 beträgt der Haushalt der DFG rund 2,2 Milliarden Euro. Davon entfallen rund 200 Millionen Euro auf den Bereich der Infrastrukturförderung und hiervon wiederum rund 63 Millionen Euro für den Bereich der wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur. Im Bereich der Informationsinfrastruktur werden Projekte und Maßnahmen unterstützt, die nicht zu den Grundaufgaben einer Informationseinrichtung gehören, beziehungsweise Maßnahmen, die durch einzelne Akteure nicht zu realisieren sind und der Kooperation bedürfen. Das Förderportfolio der DFG im Bereich der Informationsinfrastrukturförderung gliedert sich in vier große Schwerpunkte. Das ist zum einen die überregionale Literaturversorgung. In diesem Bereich gehören zum Beispiel die Nationallizenzen. Dann haben wir als zweites den Bereich der kulturellen Überlieferung. Hier geht es um Projekte, Erschließungsprojekte und Digitalisierungsprojekte. Einen dritten Bereich bildet das elektronische Publizieren. Hier ist unter anderem das Thema Open Access angesiedelt. Und einen vierten Bereich, das Thema Informationsmanagement. Hier werden zum Beispiel wird der Aufbau virtueller Forschungsumgebungen gefördert. Was ist nun die Vision, die die DFG mit der Förderung von Informationsinfrastruktur verfolgt? In einer idealen digitalen Welt kann jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler von dem Arbeitsplatz aus, und zwar unabhängig davon, wo dieser Arbeitsplatz ist, alle Informationen erreichen, die sie oder er für die wissenschaftliche Arbeit benötigt. Das sind neben wissenschaftlichen Publikationen auch die Primärdaten der Forschung, ebenso wie virtuelle Arbeits- und Kommunikationsräume. Für das forschende Individuum bedeutet das, dass es sich seine Bibliothek jeweils individuell zusammenstellen kann, und zwar aus Modulen, die überregional angeboten werden und die allen, die sie benötigen, frei zur Verfügung stehen. Das ist zugegebenermaßen eine Definition von Bibliothek, die nicht mehr an eine einzelne Infrastruktureinrichtung gebunden ist, sondern von einer je individuellen E-Library ausgeht, einer individuellen Bibliothek eines jeden Forschers und einer jeden Forscherin. Damit sich aber das forschende Individuum, bildlich gesprochen, in den Regalen der E-Library bedienen kann, braucht es viele Akteure, die dafür sorgen, dass diese Regale befüllt sind. Und hier kommt natürlich eine ganz zentrale Rolle den Informationseinrichtungen der Wissenschaft zu. Das sind die Bibliotheken ebenso, aber andere wichtige Akteure sind auch die Verlage als Informationsvermittler und weitere Einrichtungen, von denen wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, die sich darauf spezialisieren werden, hoffentlich Primärdaten der Forschung zu sammeln, zu archivieren und bereitzustellen. Lassen Sie mich kurz die Voraussetzungen benennen, die aus unserer Sicht notwendig sind, um diese Vision umzusetzen. Ich möchte das nur in groben Linien tun. Das ist zum einen, alle Publikationen müssen digital vorliegen, also auch die, die vor dem digitalen Zeitalter erschienen sind, und die Publikationen müssen für die Wissenschaft frei zugänglich sein, was nicht zu verwechseln ist mit der Forderung, dass sie kostenlos sein müssen. Ebenso müssen die Primärdaten der Forschung vorliegen, und auch hier gilt, die, die bereits digital publiziert sind, aber auch die, die nicht digital erhoben worden sind. Und es wird eine Infrastruktur benötigt, vergleichbar der Infrastruktur, wie sie in Form des Bibliothekswesens für die wissenschaftlichen Publikationen besteht, um die Primärdaten systematisch zu sammeln, zu archivieren und wieder bereitzustellen und sie einer Wiederverwendung wieder zuzuführen. Und natürlich werden nicht zuletzt Informationsdienstleistungen benötigt, die eine integrierte Suche über alle Informationsangebote hinweg möglich machen und es so dem Nutzer überhaupt erst ermöglichen, aus dem Angebot einer überregionalen E-Library seine individuelle Bibliothek zusammenzustellen. Es geht also zusammengefasst erstens darum, den Content für die E-Library bereitzustellen. Es geht zweitens, bezogen auf die Primärdaten, darum, ein Speicher-, Nachweis- und Zugangssystem für diese Daten aufzubauen. Und es geht drittens darum, das Informationsmanagement zu leisten, sozusagen die Zugangswege zu legen, über die sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der E-Library bedienen und in den virtuellen Räumen vernetzen, gemeinsam forschen und publizieren können. Aus diesen drei genannten Bereichen möchte ich ausführlicher auf die ersten beiden eingehen und vor allem am Beispiel der Content-Bereitstellung und der Forschungsprimärdaten aufzeigen, welchen Beitrag die DFG als Forschungsorganisation leistet und plant zu leisten, um den Aufbau der überregionalen E-Library zu unterstützen. Im Bereich des Content werde ich auf die Stichpunkte Nationallizenzen, Open Access und Retrodigitalisierung eingehen und beginne mit den Nationallizenzen. Seit 2004 werden aus Mitteln der DFG Lizenzen für die dauerhafte Nutzung für abgeschlossene Datenbanken und Zeitschriftenarchive erworben und allen wissenschaftlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. In der Zwischenzeit sind etwa 120 Produkte in Form, und wenn ich von einem Produkt spreche, ist das in der Regel ein großes Paket, 120 Produkte in Form von Nationallizenzen erworben worden, darunter sowohl Zeitschriftenarchive von großen als auch von kleinen Anbietern oder die Archive wichtiger Zeitungen oder fachlich einschlägige Datenbanken. Insbesondere die Zeitschriftenarchive werden sehr stark nachgefragt und genutzt, und ich denke, es ist durch die Förderung der Nationallizenzen gelungen, hier einen Grundbestand an digitalen Archiven für die Wissenschaft verfügbar zu machen und damit die Informationsversorgung für den Wissenschaftsstandort Deutschland in der Breite zu verbessern. Finanziert werden diese Nationallizenzen derzeit noch zu 100% aus Mitteln der DFG. Es ist naheliegend, dass die Förderung der DFG in Form einer 100%-Finanzierung nicht auf eine lückenlose Abdeckung mit Datenbanken und Zeitschriftenarchiven abzielen kann. Vielmehr geht es darum, die Informationseinrichtungen dabei zu unterstützen, einen raschen und nachholenden Bestandsaufbau zu bewerkstelligen, der allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zugutekommt. Eine flächendeckende Versorgung mit Nationallizenzen der Wissenschaft wäre zwar wünschenswert, stößt aber sowohl an finanzielle Grenzen als auch an Grenzen, die sich auf den Förderauftrag der DFG beziehen. Dieser Förderauftrag lautet eben, wie ich vorhin sagte, Maßnahmen zu unterstützen, die über die Grundaufgaben einer Informationseinrichtung hinausgehen und diese ergänzen, aber keinesfalls substituieren. Und die Beschaffung von Inhalten ist nun mal eine Grundaufgabe. Aber es ist trotzdem, wir sehen das als eine gemeinsame Herausforderung zwischen DFG und Informationseinrichtungen, an dazu beizutragen, die Versorgung mit digitalen Inhalten in der Breite zu unterstützen. Diese Problematik bezogen auf die Finanzen als auch bezogen auf den Förderauftrag der DFG hat sich besonders gezeigt oder ist besonders virulent geworden, als es darum ging, auch Lizenzen für laufende Zeitschriften zu erwerben und dieses Programm der Nationallizenz auf diesen Bereich auszudehnen. Diese Ausweitung ist erfolgt. Es wird derzeit die Lizenzierung von laufenden Zeitschriften in einem Pilotprojekt erprobt, das auf 3 Jahre angelegt ist, von 2008 bis 2010. Und im Rahmen dieses Projektes wurden von 12 Verlagen jeweils das gesamte Zeitschriftenangebot lizenziert. Der große Unterschied bei den Lizenzen für laufende Zeitschriften zu den Nationallizenzen für abgeschlossene Datenbanken und Zeitschriftenarchive ist der, dass die Lizenzen für laufende Zeitschriften gemeinschaftlich durch die nutzenden Einrichtungen und die DFG finanziert werden und damit der Idee nach nur den Einrichtungen zur Verfügung stehen, die sich an der Finanzierung auch beteiligen. Allerdings, für die Archive dieser Zeitschriften ist jeweils vereinbart worden, dass sie per Moving Wall allen wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland zur Verfügung stehen und darin wird seitens der DFG ein wesentlicher Mehrwert gesehen und auch eine Motivation, sich an der Lizenzierung dieser laufenden Zeitschriften zu beteiligen. Wie ich bereits sagte, wird das Projekt derzeit begrenzt auf 3 Jahre gefördert. Es wird demnächst evaluiert werden und die Fortsetzung dieses Projektes wird natürlich von den Ergebnissen dieser Evaluation, also von der Frage, wie sehr wird das Angebot von den Nutzern und in diesem Fall eben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angenommen. Also das wird ein Element sein bei der Entscheidung, ob es fortgeführt wird, aber wichtig wird sicherlich auch die Frage sein, welche Vertragsmodelle zukünftig auch in Kooperation mit den Verlagen hier möglich sein werden. Damit komme ich zu dem zweiten Bereich, von dem Sie es vielleicht erstaunlich finden, dass ich unter dem Stichwort Content Ihnen vorstelle, die Bemühungen der DFG und nicht nur der DFG, sondern auch vieler der Allianzpartnerorganisationen im Bereich des Open Access. Ich stelle sie Ihnen deswegen unter dieser Überschrift Content vor, weil unserer Überzeugung nach die Bemühungen im Umfeld des Open Access ein zweites Modell sind, das in mittel- und langfristiger Perspektive für die Contentbeschaffung einer überregionalen E-Library voraussichtlich nach die zentrale Rolle spielen wird. Sie wissen, es gibt die 2 Spielarten des Open Access, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, da würde ich allen nach Athen tragen. Ich will Ihnen nur kurz berichten, was die DFG im Bereich des Grünen, des Open Access Green und Open Access Gold bereits tut und noch gedenkt zu tun. Im Bereich des Grünen, also im grünen Bereich des Open Access oder im Open Access Grüner Weg fördert die DFG den Aufbau von fachlichen und institutionellen Repositorien und ermuntert alle Projektnehmer, also alle Empfänger von Fördermitteln der DFG, und das sind einige, ihre Publikationen in Repositorien einzustellen. Einen Zwang, Publikationen, die aus DFG-geförderten Projekten hervorgehen, auch in einem Repositorium zu hinterlegen, gibt es nicht. Es ist mehr eine Anregung, ein Wunsch. Wie Sie wissen, erfordert dieser Weg des Open Access im Publikationswesen keine neuen Geschäfts- und Finanzierungsmodelle. Was jedoch benötigt wird, sind gute institutionelle und fachliche Repositorien. Ich denke, hier sind wir auf einem guten Weg. Was aber auch benötigt wird, sind Anreizsysteme für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihre Publikationen nach Ablauf einer gewissen Frist auch in ein Repositorium einzustellen, beziehungsweise oder vielleicht sogar alternativ dazu benötigen wir die Bereitschaft von Verlagen zu kooperieren, um Modelle zu entwickeln, die eine direkte Verbindung zwischen den Verlagsangeboten und den einschlägigen Repositories ermöglichen. Die Förderaktivitäten der DFG im Bereich des grünen Weges des Open Access beschränken sich derzeit, wie ich schon sagte, auf den ersten Spiegelstrich, den Sie hier sehen, auf die Repositorien, den Aufbau von Repositorien beziehungsweise die Entwicklung von innovativen Konzepten zum Aufbau von Repositorien. Bezogen auf den dritten Spiegelstrich, die Kooperation mit den Verlagen, gibt es bereits erste Gespräche, in denen die Möglichkeit ausgelotet wird, zu einer engeren Kooperation zwischen Verlagen und Open Access Repositories zu kommen. Ich komme damit zum goldenen Weg des Open Access. Wie Sie wissen, ist dies eine Form der Wissensverbreitung, die darauf abzielt, dass die Endnutzer, also auch hier wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, freien Zugang zum publizierten Wissen haben. Und es ist eine Form der Wissensverbreitung, die neue Geschäfts- und Finanzierungsmodelle im Publikationswesen voraussetzt. Es ist nicht eine Form, und das ist mir wichtig hier zu betonen, es ist nicht eine Form der Publikation, die zulasten der Qualität auf Leistungen verzichtet, die erbracht werden müssen und die unter anderem von Verlagen erbracht werden. Und es ist natürlich keine Form der Publikation, die kein Geld kostet. Den goldenen Weg des Open Access unterstützt die DFG bislang bezogen auf Autorengebühren eher im Stillen, nämlich darüber, dass die Publikationsmittel, die mit den einzelnen Projekten pauschal beantragt und bewilligt werden, natürlich auch genutzt werden können, um Autorengebühren zu finanzieren. Das ist allerdings in der Regel keine sehr auskömmliche Finanzierung, weil diese Publikationskosten beschränkt sind. Deswegen wird derzeit in den Gremien der DFG die Frage erörtert, wie der goldene Weg des Open Access Publizierens stärker gefördert werden kann, mit dem erklärten Ziel, diese Form des Publizierens noch stärker im Wissenschaftsprozess zu etablieren. Darüber hinaus unterstützt die DFG im Bereich des goldenen Wegs des Open Access Projekte, die die Transformation von Zeitschriften vom Subskriptions- zum Open Access Modell zum Ziel haben, wie das beispielsweise das internationale Scope 3 Projekt für den Bereich der Teilchenphysik ist. Und es ist zu hoffen und zu erwarten, dass solche Projekte, die den Transformationsprozess vom Subskriptions- zum Open Access Modell am konkreten Beispiel adressieren, dass solche Projekte verstärkt beantragt und gefördert werden. Und damit komme ich auch schon zum dritten Bereich unter dem Stichwort Contentbeschaffung, zu dem Bereich der Retrodigitalisierung, den ich im Kontext einer E-Library kurz vorstellen möchte. Das mag auf den ersten Blick antiquiert anmuten. Es ist aber durchaus eine Herausforderung, der man sich im Kontext einer E-Library stellen muss. Und Herr Schmiede hat darauf auch schon hingewiesen, will man nicht einen Großteil des publizierten Wissens, aber auch einen Großteil der überlieferten Forschungsprimärdaten aus einer E-Library ausschließen. Dieser Bereich der Contentbeschaffung für eine E-Library ist nach Masse, also eine nach Masse ausgesprochen umfangreiche Herausforderung, denn theoretisch kommt alles für eine Retrodigitalisierung in Frage, was vor dem digitalen Zeitalter publiziert und an Primärdaten gesammelt wurde. Praktisch und bezogen auf die DFG-Förderung sieht es so aus, dass die geförderten Projekte sich nahezu ausschließlich auf die Digitalisierung urheberrechtsfreien Materials beziehen, aus naheliegenden Gründen. Und dennoch ist es auch innerhalb dieses Korpus notwendig, Forschungs- und Förderschwerpunkte zu definieren, um die Fülle des potenziell digitalisierbaren Materials handhabbar zu machen. Ein solcher Schwerpunkt ist die Massendigitalisierung historischer Literatur des 16., 17. und seit neuestem auch des 18. Jahrhunderts. Einen zweiten Schwerpunkt bildet die Digitalisierung von fachlich eingegrenzten Beständen, so wie sie in den sogenannten Sondersammelgebietsbibliotheken vorhanden sind. Und einen dritten Schwerpunkt bildet derzeit die Digitalisierung spezialisierter historischer Bestände und Sondersammlungen, wie beispielsweise die Bestände wichtiger historischer überlieferter Privatbibliotheken. Lassen Sie mich zusammenfassend für den Bereich Content festhalten, dass die Maßnahmen, die von Seiten der DFG unterstützt werden, um die überregionale E-Library mit Inhalt zu füllen, vielfältig sind und dennoch nur einen Teil dessen abdecken können, was wirklich erforderlich ist, um die Informationseinrichtungen dabei zu unterstützen, gerade in der modernen E-Library den unverzichtbaren Content bereitzustellen. Damit komme ich zum zweiten Punkt in meinem Hauptteil, dem Thema Forschungsprimärdaten. Hier werden Sie vieles wiedererkennen, was Sie heute Morgen vor allem im Vortrag von Frau Lippincott gehört haben. Und Herr Campolongo sagte, dass auch er vieles wiedererkannt hat. Das heißt, Sie werden in dem Vortrag später hoffentlich auch was aus meinem Vortrag wiedererkennen. Aber ich meine, das ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass wir alle zusammen die gleichen Probleme zumindest adressieren und hoffentlich alle zusammen auf dem gleichen richtigen Weg sind. In der eingangs genannten Definition einer idealen E-Library spielen neben dem publizierten Wissen vor allem auch die Grundlagen der Wissensproduktion, die Primärdaten der Forschung eine zentrale Rolle. Das Anliegen einer überregionalen E-Library muss es daher sein, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern neben dem publizierten Wissen auch die Rohdaten, die für das jeweilige Forschungsgebiet relevant sind, digital zugänglich zu machen. Um welche Herausforderungen konkret geht es, wenn wir über die Einbeziehung von Forschungsprimärdaten in eine überregional verfügbare E-Library sprechen? Das sind zum einen Herausforderungen, die sich auf das Material selbst beziehen, und dann sind es Herausforderungen, die sich auf eine noch aufzubauende Infrastruktur beziehen, die aber notwendig ist, um dieses Material in die überregionale E-Library zu integrieren. Zum Material selbst versteht man Forschungsprimärdaten als die Rohdaten der Forschung. Die Grundlagen der Wissensproduktion sozusagen sind unter Forschungsprimärdaten Messdaten ebenso wie archäologische Funde zu verstehen, Gegenstände aus naturkundlichen Sammlungen ebenso wie Archivalien und Kunstwerke aller Art, mineralogische Sammlungen, DNA-Sequenzen, Bohrkerne aus den internationalen Ozeanografieprogrammen oder Messdaten aus großflächigen Explorationsprojekten im Bereich der Biodiversitätsforschung. Und Sie sind sich sicher einig mit mir, dass ich diese Reihe mühelos fortsetzen ließe. Mit Blick auf die digitale Verfügbarkeit zerfällt dieses Material in zwei Kategorien. Da ist zum einen das überlieferte Material, für das es also weitgehend noch keine digitale Kopie gibt, wie beispielsweise Herbarien, Insektensammlungen, mineralogische Sammlungen, archäologische Sammlungen und Archivalien aller Art. Für dieses Material besteht die erste Herausforderung sicherlich darin, überhaupt eine digitale Kopie zu erstellen. In der zweiten Kategorie sind all diejenigen Forschungsprimärdaten zu sehen, die bereits digital dokumentiert sind und digital entstehen. Eine Förderoption der DFG besteht deswegen darin, die Digitalisierung von Primärdaten verstärkt in das Förderportfolio aufzunehmen und ein Digitalisierungsprogramm speziell für Forschungsprimärdaten aufzulegen, wozu es bereits erste Überlegungen gibt. Die zweite wirklich große Herausforderung im Bereich der Forschungsprimärdaten ist darin zu sehen, eine geeignete Infrastruktur aufzubauen, um die Daten in die E-Library zu integrieren. Das heißt, diese Daten, die oftmals mit großem Ressourcenaufwand erhoben wurden, an geeigneter Stelle zu archivieren und zu sichern, sie mit aussagekräftigen Metadaten zu versehen und sie schließlich in geeigneter Weise im freien Zugriff allen interessierten Forschenden anzubieten. Während es für die Verbreitung und die Bereitstellung des publizierten Wissens mit den Verlagen und Bibliotheken, um nur zwei Akteure zu nennen, eine über Jahrhunderte gewachsene Infrastruktur gibt, die alle Wissenschaftsgebiete einbezieht, gibt es eine solche funktionierende Infrastruktur im Bereich der Forschungsprimärdaten nur für einzelne Disziplinen, wie beispielsweise die Geologie, insbesondere die Meeresgeologie, die Klimaforschung oder teilweise auch die Soziologie. Von einer flächendeckenden, alle Wissenschaftsgebiete einbeziehenden Infrastruktur für Forschungsprimärdaten sind wir aber noch sehr weit entfernt. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist es meines Erachtens noch nicht absehbar und erkennbar, welche Informationseinrichtungen, ob es Bibliotheken, Fachinformationszentren oder vielleicht sogar Forschungseinrichtungen sind, welche dieser Einrichtungen die Rolle übernehmen werden, Trägereinrichtungen einer solchen Informationsinfrastruktur zu werden. Und möglicherweise liegt die Lösung darin, dass es alle zusammen sind, je nach Disziplin unterschiedlich. Den Prozess, die Entwicklung den Aufbau einer solchen Infrastruktur zu stimulieren, in diesem Prozess sehen wir ein wichtiges Betätigungsfeld für eine Förderorganisation wie die DFG, aber auch wie für die anderen Einrichtungen der Allianz der Forschungseinrichtungen. Die DFG kann zusammen mit den Forschungseinrichtungen den unverzichtbaren Dialog zwischen Wissenschaft und interessierten Informationseinrichtungen initiieren, um disziplinenspezifische Modelle zu entwickeln und je disziplinenspezifische Infrastrukturen aufzubauen. Dieser Dialog ist ansatzweise in Form sogenannter Rundgespräche für die Soziologie und Archäologie beispielsweise schon initiiert worden und soll verstärkt für andere Fächer fortgesetzt werden. Denn bei allen Fragen, die bezogen auf die Primärdaten noch offen sind, scheint ein Punkt unstrittig zu sein, nämlich der, dass die Strukturen, die aufzubauen sind, unbedingt disziplinenspezifisch geprägt und rückgekoppelt sein müssen und die Besonderheiten der jeweiligen Disziplin in diesen Strukturen berücksichtigt sein müssen, um überhaupt eine Voraussetzung für die Akzeptanz einer solchen Datenstruktur in der Wissenschaft zu schaffen. Zusätzlich dazu, diesen Dialog zwischen Wissenschaft und Informationseinrichtungen zu initiieren, kann die DFG Projekte fördern, die modellhaft aufzeigen, wie ein solcher Prozess aussehen kann, in dem Forschungsprimärdaten systematisch gesammelt, archiviert und für die Nutzung bereitgestellt werden können. Und Pilotprojekte dieser Art zu fördern, ist auch bereits jetzt möglich. Erklärtes Ziel der DFG-Förderung, aber auch der Aktivitäten im Rahmen der Allianzinitiative ist es, den Bereich der Forschungsprimärdaten auszuweiten und die Akteure dabei zu unterstützen, Forschungsprimärdaten als grundlegendes Element einer überregionalen E-Library zu integrieren. Ich komme damit zum dritten Bereich meines Hauptteils, den ich allerdings nur ganz kurz streifen möchte, obwohl er natürlich genauso unverzichtbar ist wie die Bereiche, die ich schon vorgestellt habe, also Contentbeschaffung und Forschungsprimärdaten. Aber ich denke, zum Informationsmanagement haben Sie im Laufe dieser Tagung sehr viel gehört und insofern erlaube ich mir, diesen Bereich nur kurz abzuhandeln. Ich habe eingangs gezeigt, dass einer der vier großen Förderschwerpunkte der DFG im Bereich der Informationsversorgung der Bereich des Informationsmanagements ist. Und hier steht beispielsweise unter anderem mit dem Programm Werkzeuge und Verfahren des wissenschaftlichen Informationsmanagements ein sehr flexibles Förderinstrument zur Verfügung, mit dem Projekte gefördert werden können, die sich mit Fragen der Informationsdienste wie beispielsweise integrierte Suchfunktionalitäten oder dem Aufbau und der Vernetzung von virtuellen Arbeitsplattformen befassen. Und damit will ich es dafür auch bewenden lassen. Und komme zum Abschluss, zum dritten Teil, dem Thema Herausforderungen und Handlungsfelder, die ich, das ist sicherlich keine abschließende Liste, aber es ist eine Liste, wie sie sich oben auf der Agenda einer Forschungsförderorganisation wie der DFG, die sich der Wissenschaft verpflichtet fühlt, darstellt. Und da steht ganz zuvorderst natürlich der Dialog mit der Wissenschaft. Ich habe versucht, im Bereich der Forschungsprimärdaten aufzuzeigen, wie notwendig und unabdingbar der ist, bevor man sich daran macht, Infrastrukturen für die Forschungsprimärdaten aufzubauen. Einerseits scheint der Punkt selbstverständlich zu sein, sodass man sich kaum traut, ihn aufzuschreiben. Auf der anderen Seite kann man es sich, glaube ich, nicht häufig genug in Erinnerung rufen, wie wichtig dieser Dialog ist, um zu vermeiden, dass Angebote und Dienstleistungen entwickelt werden, die am Bedarf vorbeigehen. Einen zweiten Punkt, den ich benennen möchte, das ist der große Komplex des Open Access. Und hier ist Kooperation in alle Richtungen notwendig. Zwei Richtungen möchte ich ganz kurz benennen. Das ist zum einen die Kooperation mit Verlagen, und zwar an dem Punkt, an dem es darum geht, zeitgemäße und zukunftsfähige Modelle für beide Spielarten des Open Access zu erarbeiten. Also Modelle, in denen Verlage als Partner integriert sind, um, bezogen auf den grünen Weg, Prozesse und Workflows zu etablieren, um die publizierten Inhalte in die fachlichen Repositorien zu integrieren und um, bezogen auf den goldenen Weg des Open Access, Geschäftsmodelle für das Open Access Publizieren zu entwickeln. Dann gibt es eine zweite wichtige Kooperationslinie und die geht in Richtung Hochschulen und Bibliotheken. Denn es ist klar, dass in einer Welt, in der Open Access Gold Publizieren einen größeren Anteil einnehmen soll, als sie das tut, auch entsprechende Finanzierungssysteme etabliert sein müssen. Und Finanzierungssysteme, die eine Umschichtung der jetzigen Subskriptionsmittel in Publikationsmittel, also in Mittel für Autorengebühren, ermöglichen. Und das ist beileibe keine einfache Aufgabe und es ist auch keine Aufgabe, die von den Bibliotheken alleine geleistet werden kann, sondern in diesem Diskussionsprozess müssen wir ganz notwendigerweise die Hochschulen und auch die Hochschulleitungen mit einbeziehen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es einen eigenen Etat für diese Open Access Gold-Maßnahmen braucht. Dann der dritte Punkt, die Finanzierung der Retrodigitalisierung. Auch hier sehe ich eine große Herausforderung, auch in Richtung der Trägereinrichtungen für Bibliotheken beispielsweise. Es steht außer Frage, dass noch erhebliche Anstrengungen und erhebliche Ressourcen notwendig sind, um das gesamte publizierte Wissen und die Forschungsprimärdaten zu digitalisieren. Hier fehlt es noch an großflächigen Retrodigitalisierungsprogrammen, die gerade aber auch mit Blick auf die geplante Deutsche Digitale Bibliothek oder eben die Europeana unverzichtbar sind. Gefragt sind hier Programme auf nationaler Ebene, auf EU-Ebene, aber auch Programme von privaten Stiftungen beispielsweise. Dann gibt es eine weitere Kooperationslinie, das ist hier der vierte Punkt, die betrifft die Klärung urheberrechtlicher Fragen. Auch das betrifft streift den Bereich der Digitalisierung. Ein Großteil der Bestände, die für eine Retrodigitalisierung in Frage kommen, sind kommerziell nicht mehr erhältlich, sind aber dennoch nach wie vor urheberrechtlich geschützt. Auch in diesem Bereich ist es notwendig, zu Absprachen und Vereinbarungen mit Rechteinhabern und Verwertungsgesellschaften zu kommen, um Regelungen zu treffen, die die Interessen aller Beteiligten, der Wissenschaft, aber auch der Rechteinhaber angemessen berücksichtigen. Und das ist nicht nur ein Problem, das sich auf gedrucktes Material bezieht, sondern bezogen auf das 20. Jahrhundert denken wir hier nicht nur an schriftliches Material, sondern ebenso an audiovisuelle Medien, die im Retrodigitalisierungsprozess bislang noch eine sehr untergeordnete Rolle gespielt haben. Unangemessenerweise eine untergeordnete Rolle, denn in einer überregionalen E-Library des 21. Jahrhunderts dürfen sie natürlich nicht fehlen. Und schließlich der letzte Punkt, die Kooperation der Akteure im Bereich der Informationsinfrastruktur muss natürlich national und international verstärkt werden. Auf nationaler Ebene haben wir mit der Allianzinitiative, die Herr Lossau ansprach, glaube ich, eine sehr gute Grundlage gelegt. Und in internationaler Perspektive haben heute Vormittag die Vorträge gezeigt zum Thema Primärdaten, aber auch zum Thema Open Access, dass diese Herausforderungen nicht an den Grenzen einer Bibliothek und schon gar nicht an den Grenzen eines Landes Halt machen und hier eine intensivere Kooperation wünschenswert und notwendig ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Lipp. I think perhaps while Mario is preparing already for his speech, we could allow for one short questions. But Mario, if you could already start to go up your presentation. Okay, we go for one short question and we have some delay.
Frau Lipp, warum verpflichtet die DFG nicht DFG-geförderte Autoren, ihre Publikationen in institutionelle Repositorien einzustellen? Ich betrachte das weniger als eine Bevormundung der Wissenschaftler, als vielmehr als eine Stärkung ihrer Position in den Verhandlungen über die Autorenverträge mit den Verlagen.
Ja, das ist eine tricky Frage, möchte ich sagen. Und die Antwort darauf ist, dass die Politik der DFG auf Anreize mehr ausgerichtet ist als auf Zwänge. Und wir suchen nach Möglichkeiten, über ein Anreizsystem die Befüllung der Repositorien zu verstärken und weniger über ein Zwangssystem, das gegenüber der Wissenschaftler, und wie Sie wissen, ist die DFG eine Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft, schlecht durchzusetzen wäre. Das Anliegen ist klar, aber der Weg dorthin, das ist die Frage, ob das über Zwang oder Anreiz geht. Und da liegt der Schwerpunkt in der DFG-Politik eher auf dem Bereich Anreiz.
Ja, vielen Dank, Frau Lipp. Ich glaube, wir wissen alle, dass Sie wichtige und schwere Arbeit auch in der DFG leisten müssen auf dem Weg zum Open Access. Vielen Dank noch einmal an Sie.